Wir sind durch mit dem Kapitel über gewöhnliche Differentialgleichungen, haben uns ausführlich überlegt, warum man mit gewöhnlichen Differentialgleichungen, warum das etwas ist, was so häufig bei der Modellierung der Welt auftaucht, dass wir sagen, wir probieren gewisse Größenveränderungen zu beschreiben, wir haben gewisse Größen, die wir messen können, die verändern sich mit der Zeit, dafür haben wir ein gewisses physikalisches Gesetz, ein Naturgesetz, das uns sagt, die Größe ändert sich aufgrund von irgendwelchen anderen Größen und das führt in ganz natürlicher Art und Weise auf Differentialgleichungen, wonach der Zeit abgeleitet wird, weil sich die Dinge mit der Zeit ändern. Aber natürlich können sich die Dinge auch bezüglich des Ortes zum Beispiel ändern und auch das haben wir jetzt schon gesehen im Eindimensionalen. Wenn Sie an sowas wie Wärmeleitung denken oder eindimensionale Diffusion, dann haben Sie vielleicht an einem Ortspunkt viele Teilchen, am anderen Ortspunkt wenig Teilchen und die Differenz, die Ableitung bezüglich des Ortes bedeutet, da sind an einer Stelle viele, an einer Stelle wenig Teilchen, die sorgt typischerweise dafür, dass sich etwas zeitlich ändert, dass zum Beispiel Dinge von viel nach wenig fließen. Also eine örtliche Ableitung ist irgendwie zusammengekoppelt mit einer zeitlichen Ableitung. Und das gilt natürlich nicht nur im Eindimensionalen. Wir haben das im Eindimensionalen zuerst untersucht, weil dann die Gleichungen, die da rauskommen, im stationären Fall nur von einer Variable abhängen, noch gewöhnliche Differentialgleichungen sind. Aber natürlich geht das ganz genauso im Mehrdimensionalen. Es könnte die Zeit noch mit im Spiel sein und es könnten mehrere Ortsvariablen mit im Spiel sein. Und deswegen jetzt Kapitel 2 für den Rest der Vorlesung werden wir uns noch mit solchen Gleichungen beschäftigen, das heißt mit sogenannten partiellen Differentialgleichungen, wo die Ableitungen, die vorkommen, nicht mehr nur nach einer Variable sind, sondern möglicherweise nach ganz vielen. Und während es bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen eine recht umfassende Theorie gibt, also bei gewöhnlichen Differentialgleichungen konnten wir starten mit Theorie, wir haben die erstmal, also fast alle gewöhnlichen Differentialgleichungen konnten wir auf eine vernünftige, verallgemeinerte Form bringen, die konnten wir alle als so ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung schreiben und konnten dann unter sehr, sehr allgemeinen Annahmen, im Wesentlichen nur ein bisschen Glattheit der rechten Seite, konnten wir zeigen, diese Gleichungen sind immer eindeutig lösbar und wir haben unter sehr allgemeinen Annahmen dort Theorie für betrieben. Bei den partiellen Differentialgleichungen ist das nicht mehr so. Für die partiellen Differentialgleichungen hat man keine umfassende Theorie. Man hat nicht eine Gestalt, in die man alle partiellen Differentialgleichungen bringen kann und eine umfassende Theorie, die einem was von Überexistenz und Eindeutigkeit aussagt. Sondern bei die Welt der partiellen Differentialgleichungen ist eher so, dass man gewisse Inseln hat. Also man hat gewisse partielle Differentialgleichungen, die in der Welt häufig auftreten, über die man viel sagen kann. Oft auch das, was man zeigen und beweisen kann, motiviert dadurch, was diese Gleichungen denn in der Welt beschreiben. Man hat andere Inseln in partiellen Differentialgleichungen, wo sich diese partiellen Differentialgleichungen komplett anders verhalten, aber man sie auch gut charakterisieren kann, gut im Griff hat, weiß, was da passiert. Und man hat ganz große Bereiche zwischen diesen Inseln, wo man einfach nichts weiß. Also wenn Sie Ihnen jemand eine allgemeine partielle Differentialgleichung hinschreibt, dann ist erstmal a priori überhaupt gar nicht klar, hat das Ding überhaupt eine Lösung? Welche Art von Zusatzangaben brauchen Sie? Welche Randwerte, Anfangswerte brauchen Sie, damit das Ganze eine eindeutige Lösung hat? Und welche numerischen Verfahren werden da konvergieren? Und was ich Ihnen in dieser Vorlesung noch vorstellen möchte, ist zu den, ja, ich sag mal, zu den drei wichtigsten Inseln der partiellen Differentialgleichungen, nämlich den elliptischen, den parabolischen und den hyperbolischen Differentialgleichungen, jeweils an so einem, ja, gewissen Musterproblem, was aber sehr häufig auftritt in der Praxis, wie man damit numerisch umgeht und wie man damit in der Theorie umgeht. Also Kapitel 2, partielle Differentialgleichungen. Erstmal Motivation und Klassifikation. Wobei Klassifikation, wie gesagt, ein eigentlich zu großer Begriff ist, weil wir nicht jede partielle Differentialgleichung in eine dieser Klassen passen wird, sondern es sind eher Inseln, in denen wir eben etwas sagen können. Und die natürliche Motivation, wo die meisten, also unter, ja, eine Motivation, aus der sich ganz viel ergibt und alle wichtigen Inseln auch schon vorkommen, ist das Ganze wieder über Diffusion zu modellieren. Also wir gucken uns an, mehrdimensionale Diffusion, dasselbe, was Sie im Abschnitt 181 im Eindimensionalen gemacht haben, können wir natürlich auch im Mehrdimensionalen machen. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten zweidimensionale Diffusion. Sie haben Teilchen und eine Konzentration CXYT. Dann können wir es gleich besser verallgemeinern. CX1, X2T. Das sei die Konzentration, sagen wir Massenkonzentration. Von irgendeinem Teilchen, denken Sie an Zucker, der im Kaffee gelöst wird, denken Sie an irgendeinen chemischen Prozess, bei dem Sie eine gewisse Anzahl von Molekülen haben. Und dasselbe wird später auch für Wärme gelten, wo Sie eine gewisse Wärmeenergie haben. Also die Konzentration bedeutet, wenn Sie diesen Ausdruck hier integrieren über eine kleine zweidimensionale Fläche hier im Zweidimensionalen, dann ist das, was rauskommt, ist die Masse der Teilchen, die dort ist zum Zeitpunkt t. Ja, dann hatten wir im eindimensionalen Diffusionsbeispiel uns überlegt, dass die Konzentration sich verändert aufgrund von irgendeinem Fluss und dann muss so eine Bilanzgleichung gelten. Das, was von links reinfließt, minus das, was von rechts rausfließt, das muss die Änderung der Massenteilchen, der Teilchen, die wir haben, in einem gewissen Volumen oder in einem gewissen Bereich sein. Das können wir hier natürlich genauso machen, nur ist der Fluss jetzt keine eindimensionale Größe mehr, sondern der Fluss ist jetzt eine zweidimensionale Größe auch. Das heißt, J wäre jetzt eine Größe, die ebenfalls eine Richtung hat, also die Fluss von Teilchen wäre anschaulich gesprochen, haben wir nicht nur eine gewisse Menge von Teilchen, die fließen, sondern die haben auch eine gewisse Richtung, in die sie fließen. Also unser J wäre jetzt eine vektorwertige Funktion. Und ich mache das in diesem Abschnitt, also danach lassen wir das wieder weg, schreibe ich das auch mal mit dieser Physiker-Vektor-Notation, um kurz auszudrücken, damit wir uns im Klaren darüber sind, was sind jetzt vektorwertige Größen und was sind keine vektorwertigen Größen. Also das J, der Fluss, wäre jetzt auch eine vektorwertige Größe. Anschaulich ist klar, der Fluss, würden wir sagen, geht auch in eine gewisse Richtung. Aber was heißt das wirklich ganz, ganz genau, ganz rigoros? Und das bedeutet, wenn wir einen gewissen Fluss haben, dann heißt das, wenn wir irgendwo eine Fläche aufstellen würden, also im Zweidimensionalen irgendwo einen Strich malen würden, ein kleines Intervall malen würden, einen kleinen eindimensionalen Strich malen würden im Zweidimensionalen, wie viele Teilchen würden in einem gewissen Zeitintervall diesen Strich, der Einheitslänge hat, wie viele würden den passieren? Also das bedeutet, der Fluss heißt Anzahl der Teilchen, beziehungsweise wenn wir hier mit die Konzentration in Masse messen, dann müssen wir auch das hier mit Masse rechnen, also Masse der Teilchen, die eine, ich schreibe trotzdem Einheitsfläche für diesen Strich, also es ist dann jetzt eben eine 1D-Einheitsfläche, dann haben wir gleich die Verallgemeinerung auf noch mehr Dimensionen vor Augen. Ja.
Sollte man das nicht lieber Flussdichte nennen?
Genau, das ist immer die Flussdichte, ja. In der Mathematik sind wir da nicht so mit der Unterscheidung zwischen Fluss und Flussdichte. Also alle Größen, die wir hier haben, sind dichte Größen, von denen wir sprechen. Und die entsprechend aufintegrierten wäre dann der Fluss hier. Also das wäre die Masse der Teilchen, die eine 1D-Einheitsfläche in einem Zeitintervall durchqueren. Im infinitesimalen Sinne, das heißt, wenn diese Einheitsfläche, wenn die ganz, ganz furchtbar klein wäre und das Zeitintervall ganz, ganz furchtbar klein wäre, dann wäre das die entsprechende Größe. Also wir haben hier wenn wir hier Teilchen haben und die fließen, und wir haben hier ja, so einen eindimensionalen Strich, dann wäre das die Anzahl der Teilchen, die hier durchgeflossen sind. Und Sie sehen, natürlich hängt das davon ab, wie ich diese Fläche malen würde. Wenn ich diese Fläche hier drehen würde und zum Beispiel hier parallel zu dem Fluss der Teilchen habe, dann würden gar keine Teilchen durchgehen. Das heißt, das J ist nicht genau diese Anzahl der Teilchen, sondern es sind die Teilchen, die durch die Einheitsfläche durchgehen. Ja, wenn die Einheitsfläche normal zu der Richtung des Flusses liegt oder anders ausgedrückt, wir könnten, wenn wir die Fläche haben, dann könnten wir sagen, diese Fläche, die wir hier haben, nennen wir die S, dann hat diese Fläche einen gewissen normalen Vektor n und dann ist dieser normalen Vektor mal dem Fluss, das ist das, was durch diese Fläche durchgeht. Also das heißt, n mal j ist die Masse der Teilchen, die eine 1D-Einheitsfläche mit normale n in einem Zeitintervall durchqueren. Und das Ganze infinitesimal, also der Fluss könnte natürlich, wenn der vom Ort abhängt, dann hängt das natürlich davon ab, wie lange ich diese Fläche mache. Also das Ganze soll erst gelten in dem Limes ganz furchtbar kleiner Flächen und ganz furchtbar kleinen Zeitintervalls. Das heißt, wenn Sie das noch genauer aufschreiben möchten, wäre das eigentlich eine Größe, die Sie integrieren müssten, um da wirklich den genauen Fluss rauszubekommen. Das heißt, Sie müssten, also der Gesamtmassenfluss, ist eigentlich, der Gesamtmassenfluss in einem Zeitintervall T1, T2 durch Fläche S, also ich setze Fläche in Anführungsstrichen, ein zweidimensionales ist eine Fläche, ein eindimensionaler Strich, durch Fläche S mit normale N ist eigentlich das Integral von T1 bis T2, das Integral über diese Fläche S, und dann nehmen Sie sich den Fluss J x1, x2, t mal n und integrieren das Ding über die Fläche. Die entsprechend müssen das x1, x2 so einschränken, dass sie auf der Fläche sind, und integrieren dann über diese Fläche, über diesen eindimensionalen Strich s, und integrieren über die Zeit t. Das heißt, das wäre die Flussdichte, ganz genau gesagt, die sich ergeben würde, die uns diesen Fluss beschreiben würde. Ja, und jetzt können wir dasselbe Modellierungsspielchen machen wie im Eindimensionalen und uns überlegen, einfach nur aus der Tatsache, dass Masse erhalten bleibt. Also wenn wir etwas haben, wo Masse erhalten bleibt oder zum Beispiel Energie erhalten bleibt bei Wärmeleitung, dann muss schon ein gewisser Zusammenhang gelten zwischen der Massenkonzentration und dem Fluss, denn der Fluss soll ja das sein, was die Masse bewegt. Das heißt, wenn sich die Masse geändert hat, dann aufgrund des Flusses. Also wenn wir annehmen, es gibt sonst keine Effekte, dann können wir wieder so eine Bilanzgleichung aufstellen und können sagen, wir haben hier ein kleines zweidimensionales Volumen, also zum Beispiel so ein Rechteck hier. Sagen wir, wir haben hier unten einen Punkt xy und wir hätten entsprechend hier oben rechts einen Punkt x plus Delta x, y plus Delta y. Und jetzt können wir uns überlegen, wie ändert sich die Masse in diesem kleinen zweidimensionalen Volumen? Also was wäre die Masse zum C am Punkt x1, x2 zum Zeitpunkt t plus Delta t? Nun, die müsste sicherlich sein, erstmal das, was zum Zeitpunkt, wenn wir annehmen physikalisch, dass keine Masse verloren gegangen ist, sondern die Masse sich nur bewegen kann durch den Fluss. Dann hätten wir die Masse, die vorher da ist, x1, x2, t plus das, was reingeflossen ist, minus das, was rausgeflossen ist. Und was ist reingeflossen? Und wir haben auf der einen Seite haben wir hier von links irgendeinen Fluss rein. Dafür zählt nur vom Fluss die Komponente in die erste Koordinatenrichtung, also die normale von dieser Fläche hier, von dieser eindimensionalen Fläche hier, ist offensichtlich E1, der Einheitsvektor. Das heißt, J mal E1 zählt nur dafür, das heißt, nur die erste Komponente von J zählt für den Fluss, der von links reingegangen ist. Das heißt, das, was von links reingeflossen ist, ist ungefähr J1 xy t. Ungefähr deswegen, weil ganz ordentlich müsste ich hier eigentlich über y integrieren und ich müsste eigentlich über t integrieren. Wir machen die Modellierung erstmal so ganz grob und danach gehe ich nochmal drauf ein, warum man das so grob machen kann und warum das alles Terme sind, die sowieso später in dem Limes verschwinden würden. Also wenn wir ganz grob annehmen, dass das j, was hier reinfließt, dass das bezüglich y fast konstant ist und bezüglich t fast konstant ist, dann könnten wir einfach den Wert von j1 hier an der Stelle xy nehmen und das Ganze ja, zum Zeitpunkt t. Dann wäre das, was von links reingeflossen ist. Einfluss von links. Ja, hier rechts. Wenn wir einen Fluss in E1-Richtung haben, der würde rausgehen. Ja, bitte. Ja, machen wir aber im Nachhinein. Also ich mache nachher eine Handwaving-Erklärung. Sie können die Modellierung, die ich hier mache, können Sie ganz sauber machen, indem Sie sagen, Sie nehmen hier nicht J1 xyt, sondern die ganz saubere Modellierung wäre an der Stelle zu nehmen, das Integral über J1 und dann über das Y, also das Integral über J1 über diese Fläche hier über ein Zeitintervall, entsprechend diesem hier. Das heißt, Sie hätten ein Integral hier stehen, was eigentlich wäre das Integral von y bis y plus Delta y und das Integral von t bis t plus Delta t. Das behalten wir im Hinterkopf und ich erkläre Ihnen danach, warum wir dieses Integral nicht hinschreiben müssen, weil sich das sowieso alles wegkürzt in Limes. Der Grund ist, wir machen es so ein bisschen handwaving, Sie finden das tatsächlich auf die Art und Weise typischerweise in der Modellierungsliteratur. Das heißt, ich probiere Sie so ein bisschen an diese Modellierungsargumente zu gewöhnen, indem das typischerweise unsauber ohne die Integrale aufgeschrieben wird. Und mit genug Übung sieht man aber, warum, also welche Dinge man als konstant annehmen kann und welche nicht. Aber das sehen wir im Nachhinein gut, sobald ich hier den Grenzübergang stehen habe. Also machen wir es erstmal ganz handwaving. Angenommen, das wäre bezüglich y und t konstant. Dann wäre das, was rausfließen würde, wäre minus j1 x plus delta x yt. Auch hier ganz handwaving angenommen, dass der Fluss, der hier rechts rausfließen würde, dass der bezüglich y und t konstant wäre. Dann dürften wir das sagen. Dann hätten wir also diese Geschichte hier. Allerdings noch mal Delta, also das wäre der Fluss, der reinfließt, der Fluss, der rausfließt. Aber die Gesamtmasse wäre nicht nur der Fluss, sondern die Flussdichte ist ja die Masse pro Fläche und pro Zeit. Das heißt, wir müssten das noch mit der Länge der Fläche multiplizieren, mit dem Volumen dieser eindimensionalen Fläche, also gerade mit Delta Y multiplizieren und mit Delta T multiplizieren. Also das hier noch mal Delta Y und mal Delta T, dann wäre das hier mal Delta Y, Delta T wäre der Einfluss von links, wenn diese Größe hier bezüglich Y bezüglich T konstant wäre. Das ist entsprechend der Ausfluss nach rechts. So, und denselben Spaß könnten wir machen mit unten und oben. Also wir könnten die Fläche hier unten, hat als Normale offensichtlich E2. Das heißt, der Fluss, der hier relevant wäre, wäre J mal E2, also gerade die zweite Komponente von J. Das heißt, das hier hätten wir plus J2 xyt minus j2 xy plus delta y t mal delta x delta t. Delta x wäre gerade wie breit diese Fläche hier ist, durch die geflossen wurde, delta t das Zeitintervall. Das wäre also der Einfluss von unten und der Ausfluss oben. Ja, und wenn wir das für den Moment hinnehmen, diese Modellierung, dass wir annehmen, ja, das, was hier links reinfließt, soll nicht von y und t abhängen, das, was hier rechts rausfliegt, soll nicht von y und t abhängen, das, was von unten reinfließt, soll nicht von x und t abhängen, was nach oben rausfließt, soll ungefähr angenähert konstant sein in x und t, dann wäre das entsprechend das, was rein und rausfließen würde, und das müsste ja insgesamt die Veränderung geben, und dann können wir, das liegt auf der Hand mit dem Delta y, Delta t, das ist schon von der Schreibweise her so, dass es sich anbietet, durch Delta Y, Delta T und Delta X zu teilen und diese Ausdrücke gegen 0 zu treiben. Das heißt dann also, was wir rauskriegen, wäre, dass C, das haben wir hier X1, X2, T plus Delta T minus C, X1, X2, T geteilt durch Delta T gleich ist, haben wir es gleich so, dass wir Differenzenquotienten drin sehen, also minus j1 x plus delta x. Und ich wollte hier immer x1 und x2 schreiben statt x und y. Also wir haben x1, x2 und delta x2, entsprechend hier delta x1, delta x2, x2, x1, x2, x1. Ganze sortiert, gibt also hier die Differenz des Flusses bezüglich der ersten Koordinatenrichtung. Und wenn wir durch x1, x2 und Delta t geteilt haben, dann bleibt hier nur noch ein geteilt durch Delta x1 übrig. Und wir haben nochmal denselben Ausdruck mit j2, also j2 x1, x2 plus Delta x2 t minus j2 x1, x2 t geteilt durch Delta X2. Und wenn die Größen, die wir da haben, wenn wir glauben, dass das differenzierbare Größen sind, also wenn wir annehmen, dass es solche Flussdichten überhaupt gibt, solche Massenkonzentrationen, solche Massendichten überhaupt gibt und das differenzierbare Größen sind, dann können wir den Grenzübergang machen, Delta T gegen 0, x1 gegen 0, x2 gegen 0. Und dann kommt also raus die Ableitung von C, x1, x2, t ist gerade gleich minus d nach dx1, j1, minus d nach dx2, j2. Das heißt, was hier steht, wäre gerade minus die Divergenz von diesem Vektorfeld j. Also minus Divergenz j, x1, x2, t. Und man schreibt das auch als minus Nabla j x1 x2 t. Ja, wenn wir ganz genau sein wollen, dann müsste es hier die Divergenz und der Gradient nur bezüglich der x-Variablen, denn das Ganze hängt ja von drei Variablen hier ab, also die eigentliche Divergenz hätte noch die Sache nach t hinterher. Da das so furchtbar häufig auftaucht, ist es allerdings üblicherweise so, dass wenn Sie Funktionen haben, die vom Ort und von der Zeit abhängen, hat man üblicherweise die Konvention, wenn wir da von Divergenz oder Gradient oder Nabla reden, dann meinen wir das immer nur bezüglich der x-Koordinaten. Also wann immer wir Divergenz oder Nabla schreiben, betrachten wir das t als feste Größe. Das heißt, die Konvention wäre, wir schreiben einfach Nabla statt Nabla x. Außerdem, wenn wir in der Physikerschreibweise müssten wir hier oben einen Vektorpfeil drüber machen und je nachdem, manchmal machen die Physiker sogar über das Nabla einen Vektorpfeil drüber und diese symbolische Schreibweise hier wäre dann ein Skalarprodukt zwischen so einem symbolischen Vektor, in dem Ableitungen stehen, und dem Vektor j, und das lassen wir typischerweise auch weg. Also wir schreiben einfach j statt Vektor über j. In den weiteren Kapiteln behalten Sie den Überblick darüber, welches vektorwertige Größen sind und was nicht. Das heißt also, wir haben eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir das vorher hatten. Also im Eindimensionalen hatten wir so eine Bilanzgleichung. Die Änderung bezüglich des Ortes hängt zusammen, also die Änderung einer Größe bezüglich der Zeit ist minus die Änderung des Flusses bezüglich des Ortes. Wenn wir an einem Ort viel Fluss haben, am anderen Ort wenig Fluss, qualitativ ist es sofort einsichtig, dann heißt das, an der einen Stelle fließt mehr rein, als an der anderen Stelle rausfließt. Das muss also zu einer Erhöhung der Teilchenanzahl im Innern des Volumens führen. Und das ist im Prinzip, was wir, also so eine allgemeine Bilanzgleichung, die wir in ganz, ganz vielen Phänomenen wiederfinden. Ich möchte auf Ihre Frage noch kurz eingehen. Die Modellierung, also so finden Sie das tatsächlich, so modelliert man typischerweise, so finden Sie das in der Literatur. Das Ganze hängt natürlich so ein bisschen, also die Argumente hängen so ein bisschen an der Stelle, was nehme ich als konstant an? Wir haben hier als konstant angenommen, dass wir hier sagen, der Einfluss links, dass der nicht abhängen soll von x2 und von t. Das heißt, dass entlang dieser Linie hier haben wir angenommen, dass der Fluss von links, dass der einfach j1 von x1, x2, t wäre. Also wir hätten statt t hätten wir auch t plus Delta t nehmen können. Also hätten wir auch sagen können, der Fluss, der geht ja eine ganze Zeit lang, der könnte sich ja verändert haben. Also vielleicht ist es nicht Komma t, sondern irgendwas zwischen t und t plus Delta t. Und das x2 hat sich ja offensichtlich verändert. Also wenn der Fluss hier inhomogen ist, dann hängt das ja davon ab, dass das j von x1, x2 plus Delta x2, das ist ja vielleicht ein anderes. Das glaubt man, wenn man das liest in der Modellierung, dass man so das alles irgendwo, wenn es nur klein genug ist, Zeitintervall klein genug, die Striche klein genug, dass das alles wohl ungefähr konstant ist. Aber so einfach ist es ja nicht, denn wir nehmen ja nicht alles als konstant an. Denn zum Beispiel nehmen wir ja nicht an, dass das J1 bezüglich X1 konstant ist. Das ist ja gerade der große Knackpunkt, dass wir hier einen Unterschied haben bezüglich dem J1. Also was kann man in der Modellierung jetzt als konstant annehmen und was nicht? Wenn Sie das ganz sauber machen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie vorgehen. Entweder Sie machen das über die Integrale und schreiben sich wirklich die Integrale hin. Das können Sie machen. Was Sie außerdem machen können, ist an der Stelle schon annehmen, dass das alles glatte Funktionen sind. Und wenn das glatte Funktionen sind, dann heißt das, dass der Fehler, den Sie machen, wenn Sie hier in x2 eigentlich andere Größen haben könnten, dann machen Sie einen Fehler der Größenordnung nach Taylor, linearer Taylor, der Ableitung J1 bezüglich X2 mal Delta X2. Das heißt, der Unterschied zwischen dem J1, der hier eigentlich steht, wenn Sie das aufintegrieren würden über verschiedene X2-Werte, dann unterscheiden sich all diese verschiedenen J1-Auswertungen an den verschiedenen X2-Werten, die unterscheiden sich höchstens um die Ableitung, also höchstens um einen Term der Größenordnung O von Delta X2. Also wir hätten, haben hier einen genauer. Na, führen wir das an einem Term mal vor. Eigentlich hätten wir hier einen Term der Größenordnung. Wie machen wir das am besten? Ich fange Ihnen da eine neue Tafel für an. Also wie sähe das aus, wenn Sie das ganz sauber modellieren? Wenn Sie das ganz sauber modellieren, dann wäre der Einfluss von links das Integral über ein Zeitintervall T1 bis T2 und über ein Ortsintervall hier von x. Von x1 bis x1 plus Delta x1. Entschuldigung, das x2 ist das, was wir hier integrieren. Dann hätten Sie die erste Komponente von dem j1. Immer an der Stelle x1. Dann an x2 für die Werte zwischen x2 und x2 plus Delta x2, nennen wir die Integrationsvariable xi2, weil x2 ja schon weg ist als Grenze. Und t ist frei an t für die Integration über die Zeit. Also das Ganze, das xi2 integriert von x2 bis x2 plus Delta x2 und das Ganze integriert bei dt. Das wäre das, was wir hier eigentlich hinschreiben müssten statt dem Ausdruck. Warum ist es so, dass man jeder, der Modellierung macht, irgendwann anfängt, nur noch diese Ausdrücke hinzuschreiben? Und wenn Sie sich diesen Ausdruck hier angucken, das hier, was hier steht, das ist ja gleich mit Taylor J1, X1, X2. Und das T sollten wir auch, damit es zu der anderen Sache passt, also T bis T plus Delta T, da muss ich das hier auch, die Integrationsvariable auch anders nennen. Und was hier steht, ist aber das gleiche, wie wenn wir einfach x2 und t einsetzen. Und der Fehler, den wir machen, der ist mit Taylor-Formel höchstens in der Größenordnung u von Delta x2 und u von Delta t. Das heißt aber, wenn Sie das später noch mal Delta x2 und mal Delta t multiplizieren, dann kommen da Terme der Größenordnung raus, die Delta x2 zum Quadrat haben oder die t zum Quadrat haben oder irgendwas Gemischtes haben mit Delta x2 und Delta t. Die haben wir dann später in der Modellierung, ja, um auf diesen Schritt hier zu kommen, haben wir durch Delta x2 und Delta t geteilt. Das heißt, an dieser Stelle hier bliebe dieser Term hier noch stehen, aber eben noch mit einem Delta x plus o Delta x2 plus o Delta t Term dabei. Und das Delta x2 und das Delta t lassen wir dann sowieso gegen 0 gehen. Das heißt, diese Terme, die hier rausfliegen, die gehen sowieso gegen 0. Und das heißt, dieses Integral, was da eigentlich ist, über diese veränderliche Größe, wenn wir das darüber ersetzen, dass wir das Integral einfach an einem festen Punkt auswerten und sagen, wir nehmen das an einem festen Punkt mal die Intervallbreite, dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied, weil das später in dem Limes sowieso gegen 0 geht. Sie könnten an dieser Stelle, also genauso gut könnten Sie schreiben x2 plus Delta x2, das wird gegen genau denselben Grenzwert gehen. Sie können schreiben t plus Delta t oder Sie könnten ordentlich das Integral über alle Zwischenwerte nehmen. Und wie gesagt, in der Modellierung ist es leider üblich, dass man das so unsauber hinschreibt und mal eben, also für eine Herleitung, also für eine anschauliche Herleitung, das macht es auch durchaus Sinn, aber wenn Sie es genau haben wollen, schreiben Sie sich die Integrale hin und machen Sie wirklich das exakte Taylor-Argument, dann kriegen Sie es auf die Art und Weise vernünftig raus. Ja, also was wir daraus sehen, ist, dass wir Bilanzgleichungen auch im Mehrdimensionalen aufstellen können. Dasselbe, was wir hier gemacht haben, geht natürlich auch im N-Dimensionalen. Also Sie können es natürlich auch im Dreidimensionalen machen. Es bietet sich an, dass man sowas wie eine Diffusions- oder Wärmeleitung würde man kanonisch erstmal im Dreidimensionalen modellieren und sagen, die Welt ist irgendwo dreidimensional im Ort, eindimensional bezüglich der Zeit, zumindest die klassische Welt, würden wir glauben, wäre so. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir irgendwelche Symmetrien mit drin haben, dann haben wir vielleicht zweidimensionale Approximationen oder eindimensionale Approximationen. Aber es gibt durchaus eine ganze Menge an Beispielen, wo wir auch höherdimensionale Geschichten haben. Also das, was Wärmeleitung beschreibt, auch das kann man Handwaving so ein bisschen motivieren. Wenn Sie an Wärmeleitung denken, dann haben Sie den Fall, dass sich Dinge ausgleichen über die Zeit. Also irgendwo viel Wärme, irgendwo wenig Wärme, dann gleicht sich die ganze Geschichte aus. Ein ähnliches Phänomen haben Sie bei einer Optionsbewertung in der Finanzmathematik. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendeinen Finanzkontrakt, also irgendeinen Vertrag, dass Ihnen jemand Geld bezahlen muss, wenn die VW-Aktie in 5 Jahren über 100 Euro wert ist oder Sie müssen zahlen, wenn sie weniger als 100 Euro wert ist, dann hat dieser Vertrag in 5 Jahren einen Wert, der von der VW-Aktie ja, sprunghaft abweicht. Und entweder liegt die VW-Aktie über 100 Euro, dann ist der Vertrag viel wert für Sie, oder sie liegt unter 100 Euro, dann ist der Vertrag wenig wert für Sie. Also in 5 Jahren haben Sie den Wert dieses Kontraktes als irgendwie ganz klare Sprungfunktion. Wenn Sie jetzt anfangen, in der Zeit rückwärts zu gehen und sagen, Sie sind ein paar Tage vor dem Enddatum, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die VW-Aktie es noch über 100 Euro schafft, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie drunter fällt. Das heißt, dieses klare, ist was wert, ist nichts wert, wird ersetzt durch so ein gewisses verschmiertes. Ja, so könnte noch was wert sein, könnte weniger wert sein. Gehen Sie noch weiter nach vorne, noch weiter nach vorne, noch weiter nach vorne, ist entsprechend die Wahrscheinlichkeit vielleicht 50-50, könnte über 100 Euro stehen, könnte unter 100 Euro stehen, das heißt, es ist noch mehr verschmiert. Und auch das kann man sauber modellieren, tatsächlich kommt ja eine ganz ähnliche Gleichung raus wie bei der Wärmeleitungsgleichung. Das heißt, so etwas wie ein Finanzderivat zu bewerten, ist rückwärts in der Zeit dasselbe wie eine Wärmeverteilung. Und das ist zum Beispiel eins der Argumente, wo sehr, sehr hochdimensionale Geschichten auftreten können. Denn Sie haben für jeden Aktienkurs, gibt Ihnen dann eine Variable, eine Ortsvariable. Und Sie können natürlich Basket-Optionen haben mit unglaublich vielen. Sie können das Ganze auf irgendwelche Indizes haben, die aus Tausenden von Aktien bestehen. Das heißt, diese Diffusionsgleichungen machen Sinn, dass man die gleich im N-Dimensionalen behandelt. Also analog könnten wir uns die Diffusion im R hoch N vorstellen und dann hätten wir genau dasselbe Gesetz hier, nämlich dass d nach dt eine Konzentration von, ich mache hier nochmal Vektorpfeile hin, von einem n-elementigen Vektor x, einem Skalarenvektor t, dass das gleich ist minus die Divergenz nur bezüglich der x-Variable mal jxt, wobei das x und das j jetzt jeweils n-Komponenten haben. Ja, und dann können Sie den Rest analog machen zu dem, was Sie in Abschnitt 181 gemacht haben. Wenn Sie jetzt noch andere Phänomene haben als Diffusion, also zum Beispiel noch Konvektion haben, Absorption haben oder irgendwelche Quelltermen haben, dann können Sie das natürlich ganz analog behandeln. Also ein natürliches Gesetz für den Fluss wäre jetzt, mit einer Bilanzgleichung, die sagt uns ja erstmal nur einen Zusammenhang zwischen Konzentration und Fluss, aber die sagt uns noch nicht, woher dieser Fluss kommt. Also ist das irgendwie ein Fluss, der von außen kommt, dass da irgendwas fließt, oder ist das ein Fluss, der aus Wärmefluss zum Beispiel daraus besteht, dass Dinge von viel nach wenig fließen. Und das einfachste Modell für von viel nach wenig fließen, wieder anzunehmen, ist das proportional. Also das einfachste Gesetz wäre hier wieder das Fick'sche Gesetz, dass wir annehmen, Dinge fließen von viel nach wenig, das heißt der J wäre proportional zum, ja, im Eindimensionalen wäre es zum Minus der Ableitung der Konzentration. Wenn ich eine Konzentration habe, die steigt, also eine positive Ableitung hat, dann würde es nach links fließen. Und hier könnte man annehmen, im Mehrdimensionalen, dass der Fluss gerade so ist. Ich gucke mir die Konzentration an und an irgendeinem Punkt, den ich dort habe, fließt die Konzentration gerade in die Richtung des steilsten Abstiegs rein. Das heißt, Richtung des steilsten Abstiegs wäre minus der Gradient von der Konzentration Cxt. Und das einfachste Gesetz wäre zu sagen, der Fluss soll proportional sein zum minus diesem Gradienten. Also soll in die Richtung des steilsten Abstiegs fließen mit irgendeiner Proportionalitätskonstante d. Und dieses d kann skalarwertig sein. Dann hätten Sie wirklich, dass das J in die Richtung des negativen Gradienten fließt, in die Richtung des steilsten Abstiegs von C. Die Wärme fließt von viel nach wenig. Aber es gibt auch durchaus Anwendungsbeispiele, wo es Sinn macht, das D als matrixwertig aufzufassen. Stellen Sie sich vor, Sie haben etwas, ja, ein Phänomen, wo Sie in gewisse Richtungen leichter fließen können als in andere Richtungen. Also stellen Sie sich zum Beispiel elektrische Ströme in Muskelfasern vor. Dann haben Sie jetzt die Muskelfasern, entlang dieser Faser kann der Strom ganz gut fließen. Quer zu den Muskelfasern kann der Strom schlecht fließen. Also wenn die Muskeln gerade so angeordnet sind, dass sie in E1, E2, E3 Richtungen die Muskelfasern haben, also dass das gerade passt zu ihren Koordinatenrichtungen, dann haben Sie vielleicht in E1 Richtung gehen die Muskelfasern. Da haben Sie eine ganz furchtbar, ja, große Leitfähigkeit, einen großen, also eine Änderung in die Richtung sorgt sofort für einen großen Fluss, während sie parallel dazu in E2, E3 Richtung vielleicht auch eine ganz große Änderung zu kaum Fluss führt, weil da eben eine unglaublich kleine Leitfähigkeit haben zwischen den einzelnen Muskelfasern. Das heißt, dann wäre ihr D so, dass gewisse Richtungen, also dass die erste Koordinatenrichtung mit einem größeren Konstante multipliziert wird als andere Koordinatenrichtungen. Dann hätten Sie hier also eine Diagonalmatrix für die verschiedenen Koordinatenrichtungen. Und natürlich müssen Ihre Koordinatenrichtungen nicht gerade den Muskelfasern entsprechen. Unter Umständen steckt da noch eine Drehung mit drin und dann hätten Sie hier keine Diagonalmatrix, sondern eine Transformation dazu, also irgendeine Matrix mit drin. Also D könnte skalarwertig oder matrixwertig sein. Und hier in der Vorlesung nehmen wir es immer als skalarwertig an. Und Sie können natürlich Konvektion, Absorption und Quelltherme dabei haben. Also es könnte sein, dass der Fluss, dass der nicht nur daher kommt, dass eine Änderung in der Konzentration zu einem Fluss führt, Wärme von viel nach wenig fließt, Teilchen von viel nach wenig fließen, sondern es könnte ja sein, dass das Ganze zum Beispiel in der Flüssigkeit ist, die sich an sich schon bewegt. Das heißt, Sie könnten noch eine externe Geschwindigkeit mit dabei haben und die würde man dann mit genau derselben Modellierung wie im Eindimensionalen diese Geschwindigkeit mal c noch zum Fluss dazu addieren. Also und genauso bei der Absorption oder bei Quelltermen analog 181 würden Sie bei der Konvektion einen Term V mal C mit zu dem Fluss addieren. Und in dieser Bilanzgleichung hier würden Sie sagen, also hier haben wir in der Bilanzgleichung, da steckt ja dahinter, dass nur der Fluss die Anzahl der die Konzentration ändern kann. Wenn jetzt in jedem Zeitintervall auch noch die Hälfte der Konzentration verloren geht, aufgrund von radioaktivem Zerfall oder aufgrund von Abkühlung oder so etwas, dann hätten Sie hier noch einen Term minus irgendeine Konstante mal die Konzentration dabei. Und es könnte ja auch sein, dass Sie irgendwelche Quellen haben, dass einfach pro Zeitintervall eine gewisse feste Anzahl Teilchen dazukommen. Dann hätten Sie hier noch plus irgendeine Konstante mit dabei. Das heißt, insgesamt hätten Sie dann so eine Gleichung, und ich lasse die Argumente jetzt weg, d nach dt c ist gleich die Divergenz von irgendeiner Konstante d mal Gradient c minus die Divergenz v mal c minus a mal c plus m. Und damit haben wir schon sehr allgemeine Diffusionsphänomene abgedeckt. Das heißt, die Änderung der Konzentration in irgendeinem kleinen Teilvolumen, die kommt durch Diffusion zustande, dadurch, dass wir Teilchen von viel nach wenig fließen mit einer gewissen Proportionalitätskonstante, die uns sagt, wenn auf der einen Seite viele Teilchen und auf der anderen Seite wenig Teilchen, wie schnell fließt, gleicht sich das denn dann aus? Wir haben einen Term, der durch eine äußere Geschwindigkeit kommt, dass der Fluss auch daher kommt, dass die Teilchen einfach schon eine gewisse Geschwindigkeit an sich haben. Dann haben wir in dem Fluss noch so einen Ausdruck V mal C mit dabei. Wir haben einen Term dabei in der Bilanzgleichung, der uns sagt, eine gewisse Anzahl der Teilchen geht einfach verloren pro Zeitintervall, also einen relativen Abfall der Teilchen. Und wir haben hier einen absoluten Zugewinn an Teilchen, irgendeinen Quellterm, der uns sagt, so und so viel Masse entsteht einfach pro Zeitintervall, wird dazugegeben, zum Beispiel in unsere chemische Reaktion. Und in dieser Gleichung sehen wir schon die wichtigsten Typen von partiellen Differentialgleichungen drin. Aber vorher machen wir eine Viertelstunde Pause und machen um 20 nach weiter. So, also wir haben gesehen, wir können Diffusionsphänomene auch im Mehrdimensionalen modellieren und kriegen eine solche Gleichung aus, wo die zeitliche Ableitung von der Konzentration zusammenhängt mit einem Ausdruck Divergenz von Gradient der Konzentration aus Diffusionsphänomenen, Divergenz irgendeine Geschwindigkeit mal Konzentration aufgrund von Transportphänomenen, Konvektion. und vielleicht noch Terme erster und nullter Ordnung, also irgendwelche Konstanten mal C für Absorption oder irgendwelche Konstantenterme für Quellterme. Und in dieser Gleichung sehen wir schon die wichtigsten, ja, wir haben es vor der Pause Inseln genannt, die wichtigsten Inseln in dieser Welt der partiellen Differentialgleichung, können wir da schon drin wiederfinden. Also 212 Typen von Differentialgleichungen, Typen von insbesondere partiellen Differentialgleichungen. Welche wichtigen Phänomene sehen wir da schon? Das erste wäre, mit dem sind wir auch gestartet, angenommen, wir haben nur Diffusionsphänomene. Also angenommen, wir haben nur Diffusion, Teilchen fließen einfach von viel nach wenig, dann würden wir annehmen, dass wir so eine Gleichung haben, die dafür sorgt, dass sich eine Anfangskonzentration ausgleicht. Also der Klassiker, die Tasse Kaffee auf dem Tisch, die ich wieder runternehme, dann ist der Tisch an der einen Stelle heiß, an der anderen Stelle kalt. Heute bei dem Wetter ist er vielleicht jetzt schon überall heiß und dann ist er an der Stelle noch heißer. Dann nehme ich die Tasse Kaffee runter und dann wird sich das Ganze verteilen. Die Wärme würde von viel nach wenig fließen, bis der Tisch irgendwann gleichmäßig warm ist. Also erster Teil, angenommen, wir haben nur Diffusionsphänomene. Und nehmen wir auch gleich an, dass die Diffusionskonstante, die da drin vorkommt, gleich 1 ist, dann sähe unsere Gleichung so aus, dass die Konzentration dc nach dt, die wäre gleich Divergenz vom Gradienten von c, immer mit der Konvention, dass der Gradient jetzt immer nur auf die x-Variable, von den x-Variablen abhängt. Also das Ganze in einem n-Dimensionalen, das c hängt ab von x1 bis xn und t entspricht der Gradient und die Divergenz, andersrum die Divergenz und der Gradient hängen nur ab von den x1 bis xn. Und dann hat Divergenz von Gradient hat noch einen Namen, also wenn Sie das ausrechnen, Gradient von c, hätten Sie den Vektor, wo Sie in der ersten Komponente die Ableitung nach der ersten Komponente haben, bis nach unten Ableitung nach der n-ten Komponente. Und dann die Divergenz davon wird den erste Komponente nochmal der ersten Variable ableiten, plus das Ganze aufsummieren, n-te Komponente nach der n-ten Ableitung nochmal ableiten. Und dann hätten Sie also entsprechend die Summe der zweiten Ableitung d nach dxi Quadrat von c i gleich 1 bis n hier auf der rechten Seite stehen. Und das nennt man auch Laplace von c. Und diese Gleichung hier, typischerweise, wenn man das abstrakt mathematisch betrachtet, nennt man das nicht C für die Konzentration, sondern die üblicherweise nennt man die unbekannte bei partiellen Differentialgleichungen gerne U. Also dTU gleich Laplace U. Dieses Ding heißt auch Wärmeleitungsgleichung, weil es zum Beispiel diese Wärmeausbreitung oder Diffusionsausbreitung beschreibt. Also dieses Ding heißt die Wärmeleitungsgleichung. Und das ist eine sogenannte, wir werden gleich noch erklären, warum man das so nennt, das ist eine sogenannte parabolische Gleichung. Also was da drin irgendwie eine Parabel ist, werden wir gleich noch erklären müssen. Und das ist eine dieser großen Inseln der partiellen Differentialgleichung, Phänomene, die sich so ähnlich verhalten wie Wärmeleitung, wo sie diesen, also wo also dieses Ausgleichsphänomen im Vordergrund steht. Der Klassiker, das klassische Beispiel dafür wäre die Wärmeleitungsgleichung, zeitliche Ableitung gleich Laplace im Ort von einem U. Nun haben wir beim Eindimensionalen, hatten wir solche Gleichungen schon und haben die dann nicht betrachtet, sondern gesagt, wir gucken uns erstmal die gewöhnliche Differentialgleichung an, die dann entsteht, wenn sich das U bezüglich der Zeit nicht mehr ändert. Also wenn wir annehmen, dass da solche Ausgleichsphänomene stattfinden, würden wir annehmen, dass die Welt irgendwie zu so einem stationären Zustand tendiert. Irgendwann hat sich alles ausgeglichen und dann gibt es nichts mehr zum Ausgleichen, dann bleibt also alles zeitlich konstant. Und dann müssten wir also eine Funktion haben, die nicht mehr von der Zeit abhängt, beziehungsweise die von der Zeit abhängt, aber hier dtu gleich 0 erfüllt und wo wir entsprechend die Zeitvariable rausstreichen können. Das muss nicht passieren. Also stellen Sie sich vor, Sie haben da in dem Diffusionsphänomen das M, was wir drin haben, was dafür sprach, dass jemand Masse mit reinkippt. Oder dieser Flusstern, die Konvektion, die könnten natürlich so sein, dass nie ein stationäres Gleichgewicht auftritt. Aber wenn ein stationäres Gleichgewicht auftritt, dann muss dieses stationäre Gleichgewicht Laplace U gleich 0 erfüllen. Das wäre der nächste große Fall, also das, was rauskommt als stationärer Limes von einer Wärmeleitungsgleichung. Teil B. Stationärer Limes. einer Diffusionsgleichung. Also nehmen wir wieder für den Moment an, wir hätten überhaupt nur die Diffusion. Diffusionskonstante d gleich auf 1 gesetzt. Dann hätten wir also, dass dc nach dt müsste gleich Laplace c sein und auf der anderen Seite aber auch gleich 0 sein. Das heißt, unser c, was eigentlich von x und t abhängt, das können wir auch uns definieren als eine Funktion, die überhaupt nur noch von x abhängt, weil bezüglich t ist die ja konstant. Und c von x erfüllt Laplace c gleich 0. Auch hier wieder in Klammern oder typischerweise werden wir das schreiben als Laplace u gleich 0. Das ist das, was sich eingebürgert hat. Wenn wir partielle Differentialgleichung hinschreiben, ohne irgendeine physikalische Modellierung dabei zu haben, also wenn wir keinen guten Grund haben, unsere unbekannte Funktion irgendeinen bestimmten Buchstaben zu verwenden aus physikalischen Gründen, dann nehmen wir typischerweise u, weil das so gut zu den Ortsvariablen x, y, z passt und sich mit denen nicht beißt. Ja, diese Gleichung nennt man auch die Laplace-Gleichung. Wenn Sie noch eine rechte Seite dabei haben, also angenommen, Sie haben noch Quellterme mit dabei, also ein Quellterm m, dann hätten Sie also hier noch irgendeine Funktion auf der rechten Seite stehen, dann heißt die auch Poisson-Gleichung. Und das ist die zweite große Insel der partiellen Differentialgleichung. Also die erste große Insel wäre Phänomene, die Sie modellieren, die diesen Ausgleichsfaktor haben über die Zeit, gleichen sich örtliche Unterschiede aus. Die zweite große Ebene wäre der stationäre Limes von solchen Phänomenen, wo sich die ganzen Unterschiede schon so weit ausgeglichen haben, dass bezüglich der Zeit gar nichts mehr passiert. Das heißt, Sie haben etwas, was nur noch vom Ort abhängt und Ihnen beschreibt, wie hängt es vom, also wie ist die örtliche stationäre Verteilung. Und das sind die sogenannten elliptischen Gleichungen. Wir werden gleich erklären müssen, was daran irgendwie an eine Ellipse erinnert. Ja, und diese Teile A und B, da habe ich jetzt nur die Diffusion angeguckt. Aber wir hatten ja noch andere Phänomene. Also Sie können Absorption und Quellterme, kriegen Sie recht problemlos mit rein. Da bleiben Sie, wenn Sie so wollen, auf derselben Insel. Wenn Sie hier noch eine Absorption mit dabei haben, noch Quellterme mit dabei haben, dann gleichen sich eben diese Quellterme. Das geht halt, das kommt ja die ganze Zeit mit rein und gleicht sich dann weiterhin mit aus. Und die Absorption sorgt dafür, dass es während sich das ausgleicht noch die ganze Zeit abfällt. Entsprechend können Sie hier das stationäre Gleichgewicht haben und auch hier können Sie Quellterme und irgendwelche Absorptionen können Sie problemlos mit reinnehmen, da bleiben Sie auf der gleichen Insel. Aber wenn Sie eine Konvektion mit dabei haben, dann kann das Ganze völlig anders aussehen. Also wenn die Teilchen die ganze Zeit transportiert werden, dann können Sie sich vorstellen, selbst wenn Sie irgendeinen Ausgleich haben, kann dieses Transportierwerden wieder dafür sorgen, dass sich alle Teilchen auf einer Seite versammeln und diese Diffusion gar nicht dagegen ankommt. Machen wir gleich den Extremfall. Angenommen, wir hätten gar keinen diffusiven Ausgleich, sondern angenommen, wir hätten nur Konvektion, gar keine Diffusion. Das könnte ja auch sein. Es könnte ja sein, dass diese Teilchen sich gar nicht ausgleichen wollen, sondern überhaupt nur transportiert werden mit irgendeinem angelegten Fluss. Also nur Konvektion, keine Diffusion. Dann hätten wir also dc nach dt wäre gleich. Ja, und der Term, der danach, nach diesem Divergenz d mal Gradient c kam, der war minus Gradient Teilchengeschwindigkeit mal Konzentration c. Auch hier wieder oder das Ganze mit u geschrieben, ut gleich minus v mal Gradient U, wenn wir noch annehmen, dass das V konstant ist. Das ist eine ganz andere Insel von partiellen Differentialgleichungen. Denn während Sie vorher diese Ausgleichsphänomene hatten, haben Sie hier überhaupt gar keinen Ausgleich mehr. Was Sie hier haben, ist ein reiner Transportphänomen. Also was wir hier haben, ist, es gibt irgendeine äußere Geschwindigkeit, die diese Teilchen haben, und diese Teilchen werden mit der äußeren Geschwindigkeit transportiert. In der physikalischen Modellierung dieser Gleichung steckt drin, dass die Teilchen eine gewisse Geschwindigkeit haben, und es steckt drin eine Bilanzgleichung, dass Teilchen, wenn sie sich irgendwo sammeln, nur deswegen geschehen kann, weil in dieser diesem Bereich mehr reingeflossen als rausgeflossen ist. Also sowas wäre eine sogenannte Transportgleichung. Und diese Gleichung nennt man auch hyperbolische Gleichung. Noch einen vierten Typ, der steckt nicht wirklich drin in unserer Diffusionsmodellierung. Wir haben nämlich eine Geschichte, haben wir komplett vernachlässigt in unserer Diffusionsmodellierung, und das ist Trägheit von den Teilchen. Also wir haben gesagt, die Teilchen wandern von viel nach wenig, aber wir haben überhaupt nicht berücksichtigt, dass diese Teilchen, wenn die eine gewisse Geschwindigkeit haben, dass die dann vielleicht in diese Geschwindigkeit erstmal weitergehen wollen. Das ist komplett unberücksichtigt geblieben da drin. Wenn wir die Teilchengeschwindigkeit mit berücksichtigen wollen, wird die Sache nicht mehr so einfach. Dann hängt der Fluss hängt noch von mehr Größen ab. Insbesondere stecken dann noch zeitliche Ableitungen in dem Fluss mit drin, nämlich irgendwelche Geschwindigkeiten. Das heißt, sie kriegen noch höhere zeitliche Ableitungen, als Handwaving erklärt, mit ins Spiel. In dem Moment, wo sie sagen, ihre Teilchen haben auch eine gewisse Geschwindigkeit, haben sie diese Trägheitsgeschichten mit drin. Eine Sache, wie sie es zum Beispiel erklären könnten, wäre zu sagen, wenn sie an sowas wie eine Wasserwelle denken. Also stellen Sie sich eine Wasserwelle vor, da haben Sie das Wasser, das ist an irgendeiner Stelle, das will auch von viel nach wenig fließen, weil wenn Sie irgendwo viel Wasser haben, irgendwo wenig Wasser haben, dann fließt es rüber. Oder denken Sie an eine Gitarrenseite, wenn Sie die an der einen Seite hochspannen, dann zieht diese Gitarrenseite zieht an allen benachbarten Punkten, zieht die anderen Teilchen auch mit runter. Das heißt, Sie haben dann erstmal ein ähnliches Phänomen wie vorher. Dinge scheinen von viel nach wenig zu fließen. Wenn Sie irgendwo viel haben, irgendwo wenig, dann hat sich das im nächsten Zeitpunkt wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichen. Aber dieses von viel nach wenig wirkt nicht direkt auf die Teilchenkonzentration, sondern eigentlich macht dieses viel nach wenig macht eine Beschleunigung der Teilchen. Also bei der Gitarrenseite, wenn die an einer Seite höher ist als an der anderen Seitstelle, und ich lasse das Ding los, dann wird das von dem Wenigen wird das runtergezogen, aber es wird nicht runtergezogen und ist dann da, sondern es wird beschleunigt in die Richtung nach unten. Das heißt, eigentlich kriegen Sie Dinge raus, die nicht so aussehen wie unsere Bilanzgleichung, dass sich die Anzahl der Teilchen direkt verändert, sondern Sie kriegen raus, dass sich die Beschleunigung der Teilchen zusammenhängt damit, dass irgendwo viel ist und irgendwo wenig. Das heißt, dementsprechend kriegen Sie hier keine erste Ableitung bezüglich der Zeit mit rein, sondern Sie kriegen eine zweite Ableitung für die Beschleunigung mit ins Spiel. Also Teil D unter Berücksichtigung, und ich bleibe so ganz qualitativ, Handwaving, das ist eine saubere Modellierung, da würde ich Sie auf die Literatur verweisen, also unter Berücksichtigung von Trägheit, Beschleunigung, ergeben sich Gleichungen der Form zweite Ableitung von U ist gleich Laplace von U. Und diese Gleichung nennt man Wellengleichungen oder ebenfalls hyperbolische Gleichungen. Wir werden von diesen vier Inseln, also wie gesagt, stellen Sie sich das wirklich nicht als typisch, das ist keine Klassifizierung in dem Sinne, dass Sie haben eine partielle Differentialgleichung, dann passt die in eine von diesen vier Schubladen rein, sondern es ist wirklich, das sind eher Inseln. Also Sie können das Glück haben, dass Sie auf einer dieser Inseln gelandet sind und dann haben Sie eine umfassende Theorie, wie Sie das Ganze behandeln können. Es ist eine ganze Menge Wasser zwischen den Inseln, wo Sie in keine dieser vier Schubladen mit reinpassen, und es kann eine Gleichung auch durchaus ihren Typ wechseln und manchmal ein gewisses Phänomen haben, manchmal ein anderes Phänomen. Ein klassisches Beispiel dafür wären zum Beispiel Wirbelstromprobleme. Wenn Sie sich vorstellen, Sie erzeugen ein magnetisches Feld und Sie lassen dieses magnetische Feld mit der Zeit variieren, dann folgt die Anregung, dann ist es eigentlich, was Sie haben, dieses magnetische Feld sorgt mit den Maxwell-Gleichungen, das sind solche Wellengleichungen, sorgt für elektromagnetische Wellen, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, eigentlich sind Sie, wenn Sie solche zeitlich verändernden Magnetfelder modellieren, sind Sie eigentlich auf dieser Insel D. Wenn Sie jetzt aber annehmen, dass das Ganze so schnell passiert, dass Sie so schnell gar nicht messen können, dann ist die Ausbreitung von Ihrem Magnetfeld im Raum, in der Luft, die ist so unglaublich schnell, dass Sie das typischerweise nicht hiermit beschreiben müssen, sondern Sie sind sofort im stationären Gleichgewicht. Also ich habe ein Magnetfeld, ich mache das Magnetfeld ein bisschen stärker, dann ist es überall in diesem Raum, ist es automatisch sofort ein bisschen stärker, weil das ist mit Lichtgeschwindigkeit erst von mir zu Ihnen wandern musste. Das kriegen Sie sowieso nicht vernünftig gemessen. Das heißt, eigentlich hätten Sie diese Insel D in unglaublich vernünftiger Messgenauigkeit, sind Sie aber auf der Insel B, dass Sie sofort stationär sind. Es sei denn, Sie haben irgendwo Metall im Raum und Sie haben Ihr Magnetfeld verändert. Denn wenn Sie das Magnetfeld verändern, sorgt das in dem Metall dafür, dass da Ströme induziert werden. Und diese Ströme, Lenzsche Regel heißt das, die wirken dem Aufbau des Magnetfeldes entgegen. Das heißt, diese Ströme sorgen dafür, dass sich das Magnetfeld im Metall viel langsamer aufbaut. Das heißt, in der umgebenden Luft ist das Magnetfeld sofort von 0 auf 100. Und in der Metallkugel, die wir hier stehen haben, ist das Magnetfeld ja, das will auch gerne von 0 auf 100, dadurch werden aber Ströme induziert, die gehen dem dagegen. Das heißt, das braucht langsam, so wie wenn Sie von außen Wärme anlegen würden, an etwas mit einer hohen Wärmekapazität, das langsam brauchen würde, um sich zu erwärmen. So ein Effekt passiert mit dem Magnetfeld in der Metallkugel. Das heißt, Sie haben dieses Problem, was eigentlich auf Insel D lebt, was aber in extrem guter Näherung aus in der uns umgebenden Luft auf der Insel B liegt und in einem metallischen Objekt auf der Insel A lebt und sowas wie eine parabolische Wärmeleitungsgleichung langsam anwachsen würde. Das heißt, Sie können alle möglichen Typen von Differentialgleichungen gekoppelt miteinander haben und Sie können eben, wie gesagt, auch Differentialgleichungen haben, die komplett außerhalb all dieser Inseln liegen. Ja, warum ist es so furchtbar wichtig, auf welcher Insel wir gerade sind? Nun, wir sehen schon daran, was wir brauchen, was die natürliche Art und Weise ist, Zusatzbedingungen zu stellen. Bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen haben wir schon gesehen, die Differentialgleichung beschreibt uns irgendwo ja, das Prinzip, nach dem die Welt operiert, aber wir brauchen noch die Anfangsbedingungen der Welt, um wirklich vorherzusagen, was ist. Also selbst wenn ich die Naturgesetze kenne, kann ich die Welt noch nicht vorhersagen. Ich muss die Naturgesetze kennen und ich muss wissen, wie die Welt heute aussieht. Dann kann ich die Welt morgen vorhersagen. Was sind die natürlichen Bedingungen, also welche Zusatzannahmen werde ich brauchen, um eine Welt vorherzusagen, wo nur Diffusionsphänomene herrschen? Also was werde ich wissen müssen über diesen Raum, wenn ich die Wärmeverteilung in diesem Raum beschreiben will? Also angenommen, wir haben nur die Wärmeverteilung, aber keine Wärmequellen, keine Wärmesenken. Kann ich dann beschreiben, wie die Wärme sich in diesem Raum ausbreiten würden? Und ich werde sicherlich wissen müssen, wie ist die Wärme am Anfang, also wie warm ist es denn jetzt in dem Raum? Und ich werde wissen müssen, was passiert denn an den Rändern des Raumes. Also sind die Wände irgendwie perfekt isoliert oder heizen die Wände? Das heißt, natürliche Zusatzbedingungen wären im Fall A Anfangswerte bezüglich der Zeit. Also für T gleich 0 muss ich eine anfängliche Wärmekonzentration kennen. Aber in X reicht mir wahrscheinlich nicht irgendein Anfangswert. Also ich muss nicht nur wissen, wie warm irgendwie die Fensterwand ist, sondern ich muss auch wissen, was an der Wand gegenüber passiert, ob da irgendwie abkühlt oder geheizt wird oder isoliert ist. Also Anfangswerte bezüglich Zeit und Randwerte bezüglich des Ortes sind da wahrscheinlich kanonisch. Wenn wir im stationären Gleichgewicht sind, dann können wir annehmen, dass die Anfangswerte keine Rolle mehr gespielt haben. Es hat sich ja alles ausgeglichen irgendwo. Das heißt, die Frage ist, das, was wir dann nur noch brauchen, wenn wir von der Zeit nicht mehr abhängen, dann werden wir wahrscheinlich nur noch Randwerte bezüglich des Ortes brauchen. Wie ist das bei C? Angenommen, wir haben Teilchen, die nur transportiert werden. Also die Teilchen, wir haben ja irgendwie einen Wind, der uns irgendwelche Staubkörner quer durch den Raum weht und der Wind geht hier von links nach rechts. Dann muss ich, um das vorherzuberechnen und damit zu berechnen zu können, wie viele Sandkörner denn an einer gewissen Stelle sind, zu einer gewissen Zeit, werde ich wissen müssen, wie viele Sandkörner sind am Anfang da, die bewegt worden sind. Und ich muss wissen, was passiert am Rand, aber nicht überall. Denn wenn, machen wir es vielleicht umgekehrt, der Sand weht durch die Tür rein, aus dem Fenster raus. Wie die Sandkonzentration vom Fenster ist, kann mir völlig egal sein, weil da weht der Sand ja nur raus. Das heißt, ich muss die Randwerte bezüglich des Ortes, brauche ich nur auf einem einfallenden Teil des Randes. Also während bei der Wärmeleitung, ich annehmen würde, überall am Rand hat das einen Einfluss darauf, hat, sobald ich irgendwie eine Geschwindigkeit mit im Spiel habe, muss ich nur in die Gegenrichtung gucken, vor die Geschwindigkeit. Also in Teil C werden wir Anfangswerte brauchen. Bezüglich der Zeit. Und Randwerte, aber nicht überall, sondern nur auf einem einfallenden Teil des Randes. Also da, wo die Geschwindigkeit herkommt, da, wo die Teilchen ja, den Raum zum Beispiel in den Raum eintreten. Und in Teil D, da können wir uns vorstellen, da kommt jetzt noch was Zusätzliches mit rein, mit so ein bisschen Handwaving können wir uns vorstellen, wir haben es nicht genau modelliert, aber wenn da noch sowas wie Trägheit und Beschleunigung mit drin ist, also stellen Sie sich die Gitarrenseite vor, die irgendwie ausgelenkt wird und dann entsprechend schwingt, dann müssen wir wissen, wie ist die Gitarrenseite links und rechts eingespannt oder ist die da, kann die da frei schwingen links und rechts oder ist die eingespannt, also wir werden wieder Randwerte bezüglich des Ortes brauchen, wir werden den Anfangswert brauchen, wie wir die Gitarrenseite am Anfang ausgelenkt haben und jetzt könnte aber jemand die Gitarrenseite ja auch in der Bewegung loslassen, das heißt, wenn die Gitarrenseite schon eine Anfangsgeschwindigkeit hätte, dann wird das auch was ausmachen. Das heißt, wir werden bei Teil D werden wir Anfangswerte und Anfangsgeschwindigkeiten, also eine Ableitung von U, bezüglich der Zeit brauchen und Randwerte bezüglich des Ortes. Das heißt, wir haben vier relativ einfache Gleichungen. Und diese vier Gleichungen unterscheiden sich aber schon mal ganz komplett darin, was wir physikalisch für sinnvolle Zusatzbedingungen halten würden, um sinnvolle Anfangswerte, um sinnvoll die Welt simulieren zu können, also das, was uns mathematisch dann hoffentlich später Eindeutigkeit der Lösung gibt. Und mathematisch ist das schwer zu fassen. Wenn Sie mathematisch die Gleichung hinschreiben, dann gibt es ja erstmal, mathematisch gibt es keinen Unterschied zwischen t und x. Beides sind erstmal irgendwelche Variablen für uns Mathematiker. Das heißt, Sie haben als Mathematiker haben Sie eine partielle, wenn Sie als Mathematiker eine partielle Differentialgleichung vorfinden, mit irgendwelchen Variablen drin, dann ist erstmal nicht klar, wie Sie die interpretieren müssen und wie Sie die lösen müssen und welche Arten von Zusatzbedingungen dazu passen. Wenn Sie das interpretieren können physikalisch, dann können Sie vielleicht sehen, dass eine der Variablen eine Rolle der Zeit zu spielen scheint oder wirklich die Zeit ist. Und dann können Sie probieren, da mit der Anschauung dran zu gehen und dann sagt Ihnen die Anschauung vielleicht, dass mit gewissen Rand- und Anfangswerten Sie Eindeutigkeit erwarten könnten oder nicht. Aber die Frage nur vom Anschauen der Differentialgleichung her, was sind vernünftige Zusatzbedingungen, ist eine völlig nicht triviale Frage bei partiellen Differentialgleichungen. Die ist hier schon nicht trivial und wir sind hier, also diese vier Inseln, die wir haben, die leben noch alle noch in der gleichen kleinen Inselgruppe der linearen Diffusionsphänomene. Denn letztlich alles, was wir hier gemacht haben, sind auch noch nur lineare Differentialgleichung. Sie könnten natürlich noch annehmen, also Ihre Bilanzgleichung, die ist irgendwo ein höheres Prinzip, aber die Diffusionsgleichung, dass der Fluss proportional ist zum Gradienten, das könnte natürlich viel komplizierter sein. Der Fluss wird wahrscheinlich irgendwie abhängen vom Gradienten, der Fluss kommt daher, dass irgendwo viel ist, irgendwo wenig, aber es ist nicht gesagt, dass es einfach eine Proportionalität ist. Das könnte auch eine beliebig komplizierte, nichtlineare Funktion sein vom Gradienten, die Ihnen sagt, wie sie fließen würden. Also nichtlineare Materialien haben Sie typischerweise auch. Also sobald Sie bei kleinen Auslenkungen sagt uns Satz von Taylor, dass sich alles ungefähr linear miteinander verhält. Aber sobald Sie große Auslenkungen haben, tauchen typischerweise auch Nichtlinearitäten mit auf. Ich möchte Ihnen noch ganz schnell motivieren, einfach weil wir diese Begriffe auch verwenden, also wir werden die Theorie dazu nicht brauchen, aber wir werden diese Begriffe elliptisch, parabolisch und hyperbolisch verwenden. Und da möchte ich Ihnen noch ganz schnell motivieren, einfach wo die herkommen, also was hat da was mit einer Ellipse oder Parabel oder Hyperbel zu tun. Bemerkung 2.1. Angenommen, Sie finden so eine Gleichung in der Welt, und es hat Ihnen niemand gesagt, welche der Variablen die Zeit ist. Also Sie finden irgendeine Gleichung der Form, wie wir sie bisher hatten. Also es kommen Ableitungen vor bis zur zweiten Ordnung und es kommen irgendwelche nach irgendwelchen Variablen. Und es soll aber alles linear sein. Also angenommen, wir haben eine Gleichung so einer Form. Da muss ich irgendwelche zweiten Ableitungen von u nach dxi, dxj mit irgendwelchen Koeffizienten multipliziert, aij von x, ij gleich 1 bis n, dann irgendwelche ersten Ableitungen mit irgendwelchen Koeffizienten davor, i gleich 1 bis n, bi von x, d nach dxi, u von x, plus irgendwas mit u ohne abgeleitet mit irgendeinem Koeffizienten davor, ist gleich irgendwas auf der rechten Seite. In dieses Schema passen alle unsere Gleichungen rein, wobei das t da jetzt einfach eine der x-Variablen geworden ist. Dann nennt man das, was hier links steht, den Ausdruck haben wir auch schon ein paar Mal verwendet, aber dann bringen wir den auch nochmal in die Tafel. Also das, was hier links steht, das können Sie auch auffassen als eine Abbildung von irgendeinem Vektorraum von differenzierbaren Funktionen auf wahrscheinlich weniger oft differenzierbare Funktionen. Das heißt, was hier links steht, ist eine lineare Abbildung von einem unendlich dimensionalen Objekt und die nennt man auch Differentialoperator. Also das L, was eine Funktion U, wobei man dazu sagen müsste, aus welchem Raum das U ist, zum Beispiel C2 wäre an dieser Stelle ein natürlicher Raum, also das L bildet zum Beispiel ab eine Funktion U in C2 auf das, was hier als linke Seite steht, j gleich 1 bis n aj von x, d Quadrat, dxi, dxj, u von x, plus Summe, bi von x, d nach dxi, u von x, i gleich 1 bis n, plus c von x, u von x. So ein Ding nennt man auch Differentialoperator. Ordentlich definiert ist es erst, wenn ich sage, von welchem Raum in welchem Raum er abbildet. Und das, was hier, wo die höchste vorkommenden Ordnungen drin vorkommen, also mit den zweiten Ableitungen, das nennt man auch den Hauptteil des Differentialoperators und kann sich in gewisser Weise überlegen, dass das für gewisse Dinge das Ausschlaggebende ist. Also der vordere Teil, dieses Teil hier, das heißt auch Hauptteil des Differentialoperators. Und was man sich dann anguckt, ist von diesem Hauptteil hier die Matrix, die sich ergibt aus den Koeffizienten aij. Also wenn ich hier aij irgendwelche Koeffizienten habe vor der i-ten und j-ten Ableitung, dann kann ich die ja in eine Matrix zusammenschreiben. Also mit groß A gleich diese Matrix aij von x, ij gleich 1 bis n, im r hoch n kreuz n, heißt, diese Gleichung Stern hier elliptisch, falls alle Eigenwerte von A positiv oder alle negativ sind. Zurückdenken an unser Musterbeispiel einer elliptischen Gleichung, das war Laplace u gleich 0. Also Laplace u würde bedeuten, Sie multiplizieren hier einfach nur die zweiten Ableitungen immer nach derselben Variable auf. Das heißt, wenn Sie hier Laplace u stehen hätten, dann wäre das aij einfach eine Einheitsmatrix. Dementsprechend wären Sie also alle Eigenwerte größer als 0 und auch wenn da irgendwelche anderen Zahlen stehen würden, größer als 0, wäre das so ein Fall, dass Sie das Ganze elliptisch nennen würden. Also sowas wie stationäre Wärmeverteilung, das würde reinpassen in den Fall, dass wir hier alle Eigenwerte positiv oder alle negativ sind, dann hätten wir entsprechend minus Laplace stehen, minus Laplace gleich 0. Hyperbolisch nennt man das Ganze, falls genau n minus 1 Eigenwerte positiv sind. Und einer negativ, beziehungsweise umgekehrt. Das wäre der Fall, denken wir an den Fall D. Hier haben wir was stehen, UTT gleich Laplace U, das heißt, wir haben da stehen, die zweite Ableitung nach der Zeitvariable ist gleich Summe der ganzen zweiten Ableitung bezüglich der X-Variable. Wenn Sie das auf eine Seite bringen, dann haben Sie also das T und das X hat einen Unterschied im Vorzeichen. Sie haben die Summe über alle zweiten Ableitungen, aber die eine Variable hat ein anderes Vorzeichen, das, was uns gerade, was wir als Zeit interpretiert hätten, physikalisch. Das ist gerade das, was man hyperbolisch nennt. Und parabolisch falls ein Eigenwert 0 ist. Und die anderen n minus 1 alle negativ bzw. alle positiv sind. Das wäre gerade der Fall B, ja, was? Nur Diffusionsphänomene, wenn wir so etwas haben, erste Ableitung bezüglich der Zeit mal U gleich zweite Ableitung bezüglich des Ortes aufsummiert und Sie schreiben sich das als so eine Matrix A, dann kommt das T ja gar nicht vor bei der zweiten Ableitung. Das heißt, da hätten Sie bezüglich einer Komponente, also Sie hätten die Summe über die zweiten Ableitungen, die wären auch alle positiv, also Einheitsmatrix oder minus die Einheitsmatrix, je nachdem auf welcher Seite Sie es gebracht haben und die eine Komponente würde aber gar nicht vorkommen. Und das ist gerade das, was man parabolisch nennen würde. Das heißt, Sie können so eine allgemeine Gleichung vorfinden. Dann könnte es sein, und das muss man wirklich so formulieren, mit könnte es sein, denn Sie sehen natürlich, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, was vorkommen könnten. Allein wenn Sie sich eine Matrix überlegen, dann könnte die Matrix natürlich so sein, dass die 3 positive und 4 negative Eigenwerte hat. Das heißt, dann würden Sie gar nicht mehr reinpassen in diese Klassifikation. Außerdem könnte das natürlich abhängen davon, an welcher Stelle x Sie gerade sind. Also wenn sich die Dinger verändern, dann könnte es sein, dass sie an der einen Stelle vielleicht elliptisch sind, an der anderen Stelle sind sie hyperbolisch und an der nächsten Stelle sind sie nichts von alledem. Das heißt, das gilt immer nur elliptisch in x, hyperbolisch in x in einem Punkt, parabolisch in x, immer nur in einem Punkt. Aber wenn Sie das Glück haben, in einen dieser Fälle reinzugeraten, dann kann man sich überlegen, also wenn Sie das vorfinden, dann können Sie durch gewisse Transformation, können Sie diese Musterbeispiele einer elliptischen, einer hyperbolischen oder einer parabolischen Gleichung mit wiederfinden. Also wenn eine dieser Variablen so eine ausgezeichnete Richtung ist, in dem Sinne, dass da der eine Eigenwert dieser Matrix macht etwas ganz anderes als die anderen Eigenwerte oder alle Eigenwerte machen das Gleiche, dann können Sie darin wiederfinden, dass Sie diesen einen speziellen, diesen einen Ausreißer als die Zeit interpretieren und dann eine solche bekannte Differentialgleichung mit wieder drin finden. Aber wie gesagt, mit der großen Warnung dabei, es sind wirklich Inseln in einem großen Meer. Das heißt nicht, dass jede Gleichung elliptisch, hyperbolisch oder parabolisch sein muss. Es kann auch sein, dass eine Gleichung mehrere dieser Eigenschaften hat an verschiedenen Orten und es kann sein, dass eine Gleichung gar keine dieser Eigenschaften hat. Und die letzten 5 Minuten lassen Sie mich noch, also das wäre die Klassifikation, wie das wäre, lassen mich die letzten 5 Minuten noch ganz schnell Handwaving erklären, wo denn diese Begriffe herkommen, elliptisch, hyperbolisch und parabolisch, also so ein bisschen haben Sie die, je nachdem, wenn Sie das gemacht haben mit Hauptachsentransformationen der linearen Algebra, dann können Sie, wenn Sie zu einer Matrix sich angucken, die quadratische Form der Matrix, die Sie definieren, dann hat die gerade diese Eigenschaften, dass die Höhenlinien dieser quadratischen Form Ellipsen sind oder Hyperbeln sind oder Parabeln sind, diese sogenannte Theorie der Kegelschnitte. Da haben Sie es, je nachdem, wo Sie lineare Algebra gehört haben, wie geometrisch das war, haben Sie es vielleicht schon mal gesehen. Es gibt noch eine direktere Motivation. Nehmen Sie sich die Fourier-Transformation, die haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Die Fourier-Transformation macht, wenn Sie die auf eine Gleichung anwenden, dann macht die aus Ableitung, macht die Multiplikation mit der entsprechenden Variable. Das heißt also, die Fourier-Transformierte von Laplace U, das wäre ja gerade die Fourier-Transformierte. Wir nehmen uns das U und leiten das ab. D nach dxi zweimal abgeleitet. Die würde daraus machen die Fourier-Transformierte von U. Und diese Ableitungen würden dem entsprechen, dass wir für jede Ableitung dann im Fourier-Raum mit der entsprechenden Fourier-Variable multiplizieren. Also das hier wäre mal xi1 Quadrat plus xi2 Quadrat. Und so weiter. Und dieses Polynom, was hier rauskommen würde, dann können Sie sich fragen, was hat dieses Polynom hier für Höhenlinien? Und die Höhenlinien hiervon wären gerade Kreise. Also machen wir es ruhig einfach nur im Zweidimensionalen. Dann haben wir xi1 Quadrat plus xi2 Quadrat. Das heißt, das, wo das gleich konstant wäre, wäre gerade ein Kreis im Fourierraum. Warum sind diese Höhenlinien wichtig? Nun, wenn Sie einen naiver Ansatz, der auch teilweise funktioniert für ganz einfache Gleichungen, diese Probleme zu lösen, würde darin bestehen, Sie nehmen sich die Gleichung, Fourier transformieren die und sagen eben, okay, dieser Ausdruck mal Fourier transformierte von U soll gleich sein Fourier transformierte von F. Also nehme ich die Fourier transformierte von F, teile durch dieses Polynom hier und mache dann inverse Fourier Transformation. Dann habe ich mein Problem gelöst. Dafür ist es aber natürlich ganz entscheidend, wo dieses Ding hier Höhenlinien hat, also wo dieses Ding Nullstellen hat, insbesondere weil an der Stelle mit ihrer Division was schief gehen kann. Also die Höhenlinien von diesem Polynom sind Kreise, beziehungsweise wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten hier, nehmen Sie zum Beispiel, sagen wir, hier dx1 zweimal abgeleitet das u plus dx2 mal abgeleitet das u. Wenn Sie hier noch irgendwelche Konstanten davor stehen hätten, hätten Sie entsprechend hier noch irgendwelche Konstanten mit davor stehen, dann wären die Höhenlinien nicht Kreise, sondern Ellipsen. Also hier sind die Höhenlinien, sind Kreise bzw. Ellipsen. Und wenn Sie dasselbe machen mit dtu minus Laplace u, dann hätten Sie entsprechend einen Tau minus xi1 Quadrat zum Beispiel. Tau minus xi1 Quadrat minus xi2 Quadrat, bleiben wir bei zwei Variablen, Tau minus xi1 Quadrat. Dann wären die Höhenlinien also Parabeln, beziehungsweise für die hyperbolischen Dinger wären die Höhenlinien Hyperbeln. Und da kommen diese Begriffe her. Bei uns in der Vorlesung sind es aber wirklich einfach nur Begriffe. Also wir werden uns diese drei Gleichungstypen komplett unabhängig voneinander angucken und werden uns jeweils für diese drei Gleichungstypen, zumindest für gewisse Spezialfälle, wenn die Koeffizienten mitspielen, werden wir uns überlegen, wie wir das Ganze numerisch lösen können und ob wir Konvergenz von unseren numerischen Verfahren haben. Ja, und damit machen wir dann am Donnerstag weiter. Ich danke fürs Zuhören.